Jede Frau ist einzigartig. Ein Podcast zu Themen deiner Frauengesundheit mit Nadine Kraft und Dr. Daniela Ludwig. Wir wollen dich mit diesem Podcast informieren, inspirieren und für deine Gesundheit begeistern. Denn auch du bist einzigartig.
Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier in diesem Podcast rund um die Frau, wo jede Frau einzigartig ist. Ich bin immer noch Nadine und mir gegenüber sitzt Daniela, Daniela Ludwig. Hallo.
Hallo Nadine.
Schön, dass wir uns wieder sehen.
Ja, wie schön. Es geht wieder um die Frau.
Es geht wieder um die Frau. Und wir sind so einzigartig.
Ja, genau.
Und heute geht es im Besonderen um die sehr jungen Frauen, fast schon Mädchen. Denn heute haben wir eine kleine Mädchensprechstunde und es geht ein bisschen darum, ja, wann muss ich eigentlich zum Frauenarzt oder alles drumherum, das erste Mal und so weiter. Aber auch die Mamis werden angesprochen. Denn ich muss zugeben, und wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch, ich bin ja so mittendrin in diesem Thema. Meine Tochter ist 10 und im Umfeld fängt es schon an mit den Freundinnen, die erste Periode. Und ich muss zugeben, ich erwische mich dabei, wie ich nachdenke, so uiuiui, könnte ja bald losgehen. Was dann? Also wir wollen heute nicht nur die Mädchen abholen selber, sondern vielleicht auch das Umfeld, die Mamas, die Papas, ja? Jeder, der zuhört. Ja, wollen wir einfach mal direkt von vorne starten?
Ja, gerne.
Ja? Genau. Wann muss ich denn zum ersten Mal zum Frauenarzt?
Ja, das kommt mir bekannt vor. Genau, meine Tochter ist jetzt schon groß, aber ich weiß auch noch, wie es anfängt.
Ja.
Ist aufregend, genau.
Oh Gott.
Plötzlich verändert sich da was und man will sie ganz gerne gut begleiten. Und ich glaube, das ist auch gut, dass die Mamas da erstmal das Selbstvertrauen haben und eigentlich die erste Ansprechpartnerin sind und auch eine gute Ansprechpartnerin sind und erstmal zuhören. Es ist auch gut, wenn die Tochter kommt, ne, und berichtet eben, dass sie ihre Tage bekommen hat und man ihr erstmal die Sorge nimmt. Meine Tochter hat gedacht, nach einmal wäre es für immer vorbei.
Es wäre schön.
Ja. Habe ich auch irgendwie, fand ich so goldig und gesagt, okay, nein, jetzt genau beginnt die gute Zeit. Genau, jetzt kommt es häufiger, aber es ist gar nichts Schlimmes.
Und war sie dann geschockt?
Was natürlich ist. Ich glaube, sie musste erstmal schlucken.
Ja.
Also das stimmt, es fängt immer früher an, ne, dass die Mädels früher ihre Periode bekommen und häufig ja manchmal noch nicht so richtig weit sind.
Ah.
Hat bestimmt, ne, mit unseren Lebensumständen zu tun, mit unserer Ernährung, mit doch auch hormonbelasteten Ernährung, dass wir einfach doch merken, dass diese sogenannte Menarche, ne, das ist also die erste Blutung, nennen wir Menarche, dass die immer früher kommt, teilweise wirklich eben schon mit 10 oder 11. Was passiert vorher? Meistens fängt die Brust vorher schon an, die sogenannte T-Lärche, also Brustwachstum ist manchmal so 1,5 bis 2 Jahre vor der ersten Blutung. Also es verändert sich generell etwas.
Also, ne? Da kann man schon ein bisschen erkennen, oh, da
genau,
tut sich also
da was. Tut sich was, ja. Und auch da einfach, meistens sind die ja noch ganz, ganz unbeschwert, die Mädchen. Ne? Und es ist auch das erste Schamgefühl an beginnt. Ne? Das ist auch in Ordnung, dass man sie auch darin bestärkt, dass sie also, ne, einzigartig sind, dass ihr Körper einzigartig ist, dass sie quasi auch die Kontrolle darüber bewahren. Und es gibt jetzt kein Alter, wo man sagt, da muss man, jetzt muss ich zum Frauenarzt, sondern was ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn man das thematisiert, ist die HPV-Impfung, also die Impfung gegen humane Papillomaviren, die ja die Hauptursache sind für Gebärmutterhalsveränderungen. Da wird die Impfung empfohlen für die jungen Mädels und inzwischen auch für die Jungs quasi, und zwar ab 9 Jahren,
zwischen 9 und
14 Jahren, so früh wird sie empfohlen, wird auch übernommen und wird das von der STIKO empfohlen, ist eine zweimalige Impfung, wenn man sie vor 14 Jahren macht, und man braucht 3 Impfungen, wenn man sie nach 14 macht. Aber das ist auf jeden Fall ein häufiger Ansprechpartner beim Kinderarzt oder auch beim Frauenarzt. Dann eigentlich hat man Zeit. Also die Frau, die Mama ist die Ansprechpartnerin, manchmal auch Geschwister, ne? Größere Schwestern, die da so ein bisschen auch schon unterstützen können. Dann Freundinnen auch, dass man sich austauscht. Und was wäre dann wichtig, wenn es natürlich irgendwann mal um Verhütung geht, aber das ist man ja so früh noch nicht. Dann
hoffentlich.
Nein, hat noch Zeit. Genau. Also das ist dann der Zeitpunkt, wo man zur Frauenärztin geht. Oder wenn man so schmerzhafte Periode bekommt oder auch so sehr heftige Blutung, dass es quasi das Mädchen damit nicht zurechtkommt, ne? Dass es wirklich eingeschränkt ist in seinem Alltag, dass es darunter leidet. Auch dann ist es sinnvoll, man stellt sich vor und guckt, gibt es eine Ursache oder wie kann man helfen?
Ach, das heißt, also ich hatte jetzt in meiner Vorstellung, bei mir weiß ich gar nicht mehr, wie es war, aber ich habe die Periode Und jetzt muss ich auch zum Frauenarzt, das ist gar nicht so.
Nee, ist es nicht. Ah, okay. Weil eigentlich ist es ja ein ganz natürlicher Vorgang. Also was schon mal gut ist, wenn man die Periode bekommt, ist man schon mal sicher, man hat eine Gebärmutter und Eierstöcke. Was ja schon mal
funktioniert
schon mal, das ist gut.
Ja.
Ne, dann, und dann muss man auch wissen, in den ersten 2 Jahren nach der ersten Regelblutung ist es häufig so, dass es nicht regelmäßig kommt. Also der Körper ist in so einer hormonellen Umbruchsphase quasi, ist wie so eine kleine Baustelle. Und das ist noch nicht so, dass es ganz regelmäßig, ne, dass man jetzt muss alle 4 Wochen, alle 28 Tage muss jetzt die Blutung kommen, sondern in den ersten 2 Jahren ist der sehr anfällig, ne, mit Stress, mit Ernährung, mit Sport, mit, dass man einfach weiß, der ist noch in der Pubertät wirklich und dann darf es sein, dass es mal doch wieder 2 Monate nicht kommt, dann ist es mal in kürzeren Abständen, das ist okay. Es gibt Möglichkeiten, dass man dem Mädchen auch sagt, ne, der Tochter sagt, du kannst eine Wärmeflasche drauflegen, das hilft häufig schon mal. Man darf Sport machen, also man darf alles, ne, muss jetzt nicht irgendwie an den Tagen darf man sich irgendwie einschränken, sondern das, was mir gut tut, darf ich machen. Es gibt inzwischen sehr gute Tees, Kräutertees zum Beispiel, wo bestimmte entkrampfende Mittelchen drin sind, wie zum Beispiel Kamille ist sehr gut. Wir wissen, dass Mönchspfeffer sehr gut ist, dass Frauenmantel, es gibt viele Tees, die so eine Mischung haben, die haben dann so schöne Namen wie Bauchwohltee oder die man auch dann trinken kann und die auch wirklich eine pflanzliche, gute Wirkung haben. Wir wissen, dass Magnesium einen positiven Effekt hat auf diese krampfartigen Schmerzen während der Periode, also dass man das Mädchen unterstützen kann und an die Hand geben kann, was kann ich denn tun, wenn es so weh tut, ne? Dass es etwas Natürliches ist und ich kann selber quasi mir helfen mit Wärme, mit Kräutertees, mit gegebenenfalls, man darf auch mal eine Paracetamol nehmen, wenn es gar nicht geht, das sollte aber nicht zur Dauerlösung werden und ich darf Sport machen, weil auch Sport ist entkrampfend, ne? Also so Dinge, dass man einfach der Tochter oder dem Mädchen dann zeigt, wie komme ich damit klar und ihr das Gefühl gibt, das ist jetzt nichts Schlimmes, sondern es ist etwas, was physiologisch ist und wo ich mir helfen kann, damit ich damit besser zurechtkomme.
Das sind ja dann schon die Schritte, wenn ich jetzt schon drinne bin.
Ja.
Ich erinnere mich jetzt einfach nochmal zurück an den Moment, ich kann mich da tatsächlich noch erinnern, als ich meine erste Periode hatte. Und ich war etwas verwirrt, weil es anders war, als man sich das vorstellt. Es ist ja jetzt nicht so wie später, wenn ich eine Frau bin, das schon ein bisschen eingespielt ist und allein die Farbe, ne, es war alles noch nicht so. Also ich war im ersten Moment auch gar nicht sicher, ist es jetzt meine Periode? Wie, was, also kannst du vielleicht mal beschreiben, wie das so ist, wenn ich jetzt als Mädchen es, ne, als wahrnehme? Es kann ja auch einfach nur eine ganz leichte Schmierblutung sein, die bräunlich ist oder...
Genau,
ist es dann schon wirklich eine Periode?
Also theoretisch kann sich das erstmal andeuten, indem auch der Ausfluss so ein bisschen gelblich, ein bisschen mehr wird quasi und manchmal auch schon so etwas Unterbauch ziehen, dass man wirklich so das Gefühl hat, es krampft sich im Unterbauch etwas zusammen, es tut ein bisschen weh und es kann am Anfang auch wirklich nur so eine Schmierblutung sein. Und das ist dann irgendwann so ein fließender Übergang, dass man sagt, jetzt ist eine echte Periode.
Also das ist keine echte Periode, wenn es jetzt nur so eine
leichte Schmierblutung ist, auch schon wie eine beginnende Periode. Ne? Wenn eine Blutung kommt, ist da auch schon Schleimhaut da, die quasi abgestoßen wird. Und dann ein Binden geben, ne? Dass man noch einmal sagt, dann hast du hier eine kleine Schublade, da sind die Binden drin, die kannst du dir einlegen, die solltest du regelmäßig wechseln. Dass man einfach guckt, von der Hygiene, ne, dass man das nicht auch da keine Scham aufbaut, sondern weiß, ich muss darauf achten, dass man die, wenn sie durchgeblutet ist, einfach in den Mülleimer tut und nicht eine neue reintut. Ja, so sagen die einfache Sache, dass Duschen ganz normal ist. Man muss nicht übermäßig dann Hygiene betreiben, sondern ganz normales Duschen wie sonst auch. Schwimmen ist kein Problem während der Periode, dass man also weiß, wie kann ich damit umgehen. Und Tampons erst benutzen, wenn das Kind dafür bereit ist, quasi, dass man sich auch da was einführt. Also Binden ist häufig erstmal die erste Lösung.
Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe auch erst sehr spät dann mit Tampons begonnen. Ja, aber das ist ja so ein Ding, weil es gibt ja 2 Seiten dann, ne? Also die Tochter, die vielleicht die Scham hat, die Mama anzusprechen. Und ich frage dich jetzt mal als Mama, nicht als Frauenärztin. Ist es tendenziell besser? Ich meine, die haben ja auch Sexualkunde schon 4. Klasse und so. Im Vorfeld auch mal schon mal das Thema anzusprechen? bevor es überhaupt richtig losgeht mit der Periode?
Also ich denke immer, meistens ist ja immer so die ganz gute Regel, dass wir besprechen, was auch gefragt wird. Ich glaube, es wird ganz häufig werden Fragen gestellt oder es gibt ja auch gute Bücher inzwischen oder gute Apps, wo man auch informiert wird, auch kindgerecht oder jugendlich gerecht, dass man das Thema bespricht, auch ganz sachlich quasi besprechen kann. Und dann merkt man, glaube ich, auch, wenn das Kind Scham berührt quasi reagiert, dann kann man ja, dann muss man ja nicht weiter bohren, aber ganz häufig merkt man dann auch, wie reagiert denn meine Tochter, ne? Stellt sie Fragen, möchte sie was wissen oder schiebt sie es erstmal nochmal von sich und will damit gar nichts zu tun haben.
Ja, so ist meine.
Dann würde ich gar nicht so in sie dringen. Ne? Dann kann man schon signalisieren, ich bin da, wenn du Fragen hast und ich beantworte sie gerne, aber ich lasse sie auch dein Umfeld, wenn du erstmal davon nicht so weiter drüber sprechen willst, ist das auch in Ordnung. Ne? Die brauchen einfach erstmal Zeit, damit zurechtzukommen.
Ja, es ist eine verrückte Zeit, wenn die Hormone einschießen.
Ja, genau, wirklich verrückt, genau.
Ja, jetzt hast du schon mal so ganz leicht zu Beginn schon mal gesagt, welche Gründe es gibt, dann ja doch zur Frauenärztin oder Frauenarzt das erste Mal zu kommen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Periode habe, auch regelmäßig, und habe jetzt aber nicht so Beschwerden oder Fragen oder ähnliches, gibt es dann nochmal so einen Zeitpunkt, wo ich sage, naja, jetzt sollte ich schon mal mit den Vorsorgeuntersuchungen beginnen regelmäßig.
Also ich denke immer, vom Alter her, denke ich, vielleicht so mit 18 ist so ein ganz guter Zeitpunkt, dass man doch mal mit dem Frauenarzt geht und einfach bespricht, was gibt es denn, gibt es irgendwas, was ich an Vorsorge betreiben, was empfohlen wird quasi. Und davor ist wirklich Thema Verhütung, wenn da eine Frage ist, wirklich schmerzhafte Periode, wenn ich nicht damit zurechtkomme, wenn ich einen Ausfluss habe, der zum Beispiel riecht, wenn ich das Gefühl habe, da ist eine Infektion, ein Entzündungszeichen, irgendwas gerötet, das tut weh, ich taste etwas, was nicht normal ist. Oder wenn jemand zum Beispiel auch, man sagt, bis 16 sollte die Periode eingesetzt haben. Also jetzt haben wir das Gegenteil, es kommt nicht zu früh, sondern es kommt zu spät. Also
bis 16,
bis 16, ne? Wenn es ab 16 noch keine Regel, noch keine Blutung kam, ist es auch auf jeden Fall eine Indikation, sich beim Frauenarzt mal vorzustellen und eben wirklich abzuklären, ist denn organisch oder hormonell, gibt es da eine Ursache, warum es noch nicht eingesetzt hat. Thema Impfung hatten wir schon gehabt. Genau, klar, dann Thema auch, wenn man eben nicht verhütet hat, ne, eine Schwangerschaft, wenn man einen Verdacht hat, man könnte schwanger sein, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Das ist eigentlich so die normale Vorsorge. Die Krebsvorsorge beginnt eigentlich ab 20.
Schon viel früher regelmäßig gehen muss. Irgendwie hatte ich das noch anders im Kopf.
Nein, also von der Kasse wird quasi ab 20 jährlich dieser sogenannte Pappabstrich, der Gebärmutterhalskrebsvorsorgeabstrich, übernommen.
Ja.
Das Chlamydien-Screening, das ist ja etwas, was Chlamydien sind, Bakterien, die über Geschlechtsverkehr übertragen werden. Und die werden einmal jährlich auch von der Kasse übernommen, bis man 25 ist. Und da gibt es aber nach unten keine Grenze. Also sobald man quasi Geschlechtsverkehr hatte, kann man jährlich zur Chlamydien-Testung vorbeikommen.
Verstehe.
Das ist nicht ab 20, sondern ab begonnenem Geschlechtsverkehr. Das ist eine Urinprobe, die man abgibt. Deswegen ist es auch gut, wenn man so von ausgeht, wenn man doch auch ein bisschen die Blase gefüllt hat, quasi, dass man ein bisschen Urin abgeben kann.
Ja, wir versuchen immer alles zu leeren.
Also generell ist es so, ne, wenn man zur Frauenärztin geht, auf was muss man achten, dass man, wenn möglich, keine Periode hat. Also die Untersuchung während einer Periode ist A, nicht so angenehm für die Frau und es ist auch nicht so sinnvoll, weil man es einfach schlechter beurteilen kann.
Verstehe.
Also wenn man einen Termin vereinbart, wenn möglich außerhalb der Periode, dann darauf achten, dass man eventuell ein bisschen Urin abgeben kann. Ja.
Ja. Oh, also jetzt bin ich das erste Mal bei dir.
Ja.
Und habe natürlich Angst, weil ich damit noch keine Erfahrung habe. Aufgeregt. Gibt es denn die Möglichkeit, wenn ich jetzt nicht alleine kommen möchte, jemanden mitzubringen?
Absolut. Na klar. Also sehr gerne. Man kann entweder die Mama mitbringen, wenn man sich da gut aufgehoben fühlt. Man kann eine Freundin mitbringen. Man kann auch schon den Freund mitbringen, wenn man einen hat. Also gerne mit Begleitperson ist gar kein Problem. Und da kann man dann auch sagen, kommt erst mal mit rein, damit ich mich ein bisschen gestärkt fühle quasi. Und wenn man aber dann irgendwas besprechen will, wo vielleicht die Mama nicht mithören soll, Freundin, dann kann man auch sagen, kannst du kurz ins Wartezimmer gehen und man bespricht das nochmal alleine.
Ja.
Generell muss man ja sagen, ich habe habe eine ärztliche Schweigepflicht. Ne? Das heißt, ich gebe Informationen, die ich erhalte, nicht weiter, außer natürlich, ich bekomme die Erlaubnis. Oder aber bei Minderjährigen, gerade zum Beispiel unter 14 oder unter 16-Jährigen, auch wenn ich da das Gefühl habe, ne, da habe ich quasi eine Schutzbefohlene, wo ich Gefahr quasi sehe oder wo ich das Gefühl habe, da läuft nichts ganz richtig, dann habe ich auch die Möglichkeit, mich an die Eltern zu wenden. Mhm. Aber tendenziell stehe ich unter ärztlicher Schweigepflicht und erzähle nicht weiter, was ich erzählt bekomme.
Ja.
Ne, das ist auch nochmal wichtig zu wissen.
Ja.
Also, aber man kann gerne jemanden mitbringen.
Gut. Ja. Und wenn ich jetzt, ich meine, da gibt es Bilder, man weiß, dass dieser Stuhl, ja, genau. Selbst ich als Stuhl. Erwachsene Frau, finde es immer dieses Rutschen auch vor, genau. Das ist der Klassiker. Genau. Jetzt, wenn jetzt ein junges Mädchen kommt, was ja natürlich von der Anatomie noch ganz anders ist, machst du die Untersuchung dann trotzdem auf dem Stuhl oder hast du dann sowas Separates, was... Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also genau, also erstmal muss man auch gar nicht untersuchen. Also keine Frau oder kein Mädchen soll mit Angst kommen. Es ist immer eine aufregende Situation, aber es ist ganz wichtig, das muss es gar nicht sein. Es geht immer ums Kennenlernen, erstmal um Fragen stellen, um Informationen, dass man erstmal so ein bisschen auch diese Angst genommen bekommt und da Möglichkeiten hat, die Fragen zu stellen. Das heißt, man macht einfach einen Termin und wichtig ist, man bringt eine Versicherungskarte mit, das ist auch nochmal, ne, dass man die nicht vergisst und man hat am besten auch nochmal eine Information über seine letzten Periode, was uns immer interessiert. Manche haben das ja in ihrer App getrackt. Es gibt ja diese App.
Ja, ist gut. Ne? Ich find weiß, ich weil gut. Ich immer jedes Mal so, oh nein, ich weiß es gar nicht mehr.
Genau, also es ist für uns eine wichtige Information. Wir stellen einfach, wir haben auf unserer Homepage einen Anamnesebogen für die Erstpatienten. Das ist immer gut, man bringt ihn schon mal mit, da stellen wir Fragen. Ne, gibt es Vorerkrankungen? Gibt es irgendwas, was ich wissen muss? Gibt es in der Familie irgendwelche Erkrankungen, über die wir vielleicht sprechen sollten? Wann war die letzte Periode? Hat schon mal Geschlechtsverkehr stattgefunden? Gibt es Probleme? Gibt es Schmerzen? Gibt es Wünsche? Also das ist so ein Anamnesebogen, der ist ganz günstig. Das ist also schön, wenn wir den schon vorher bekommen, ausgefüllt. Und dann findet immer erstmal ein Gespräch statt, dass man fragt, ne, gibt es Probleme? Gibt es Fragen? Gibt es Verhütungsfragen? Was kann ich tun? Gibt es Wünsche? Gibt es Ängste? Also das kann man alles besprechen. Das kann man sich auch gerne aufschreiben, wenn man so aufgeregt ist.
Das geht mir immer so. Ich dann immer raus aus einem Termin, egal welcher Arzt, und denke so, Mist, jetzt hast du die Hälfte überhaupt nicht gesagt.
Ja, das kann ich deswegen wirklich gerne aufschreiben. Ja. Und dann ist mir auch wichtig, dass man bestimmen darf, ob man untersucht wird. Also keiner wird untersucht, weil man es machen muss, sondern nur, weil er, wenn er es möchte oder wenn es natürlich eine Indikation gibt. Mhm. Und bei Mädchen, die zum Beispiel gar keinen Geschlechtsverkehr bisher hatten, gibt es keine Indikation, sie zu untersuchen, wenn sie es nicht wollen.
Tatsächlich? Ja. Also ist gar nicht nötig, weil der Körper in sich...
Genau, wenn sie keine Probleme haben, sie haben eine Periode, das heißt, da sind die weiblichen Geschlechtshormone angelegt, da scheint auch hormonell was stattzufinden, sonst würde ja keine Blutung stattfinden. Und wenn der Wunsch nicht da ist und es keine Probleme gibt, muss man nicht untersuchen.
Okay,
das
Ja. Ich dachte, das gehört
automatisch dazu. Nein. Nur wenn es gewünscht ist. Oder dann später, klar, die Vorsorge, aber dann ist ja auch häufig diese Hemmschwelle nicht mehr so groß. Ne? Und wir haben ja auch eine Liege da, auch da kann
das
man auch untersuchen.
Genau.
Das geht auch. Man muss auch gar nicht immer sich ausziehen, weil in der Regel findet ja diese Vorsorgeuntersuchung quasi in der Scheide statt und da muss man natürlich Hose, Unterhose ausziehen. Auch das ist häufig bei Mädchen erstmal, das wollen die gar nicht, dann kann ich auch über den Bauch erstmal nur tasten. Ne? Gibt es da Probleme, gegebenenfalls auch einen Ultraschall machen, wenn das indiziert ist.
Verstehe.
Also man muss nicht sich ausziehen. Man kann das auch erstmal auf der Liege machen und man kann erstmal sich einmal einfühlen, wie fühlt es sich denn an bei der Frauenärztin und dann häufig erstmal erleichtert wieder gehen und
ja, das
vielleicht
schon mal
ein bisschen mit
wissen,
mehr Informationen, dass man so ein paar Fragen beantwortet bekommen hat.
Ja, das nimmt ja, schon mal, nimmt ja schon mal Angst, ja, weil selbst für uns, sag ich jetzt mal, gesetzteren Damen, also wie mich, ja, die schon wirklich oft beim Frauenarzt war, auch mit Schwangerschaft und so, ist es trotzdem immer irgendwie so ein bisschen unangenehm. Und wenn man jetzt als, sag ich jetzt mal, Neuling dann diesen Stuhl da sieht, das kann ja schon beängstigen. Und dann ist es ja doch schön zu wissen, dass es da keinen Muss gibt.
Nein, gibt keinen Muss. Ja. Wir haben auch extra so ein Mobile über dem Stuhl hängen, damit man so ein bisschen abgelenkt ist.
Ach, das wäre für die Kinder, für die Babys.
Für alle.
Für alle. Ja, schön. Und ja, jetzt interessiert mich vielleicht noch, oder das ein oder andere Mädchen, wenn ich jetzt wie das erste Mal zu dir komme, jetzt unabhängig von der Untersuchung, ich weiß jetzt auch, es muss keine Untersuchung stattfinden, wie kann ich mir das denn allgemein den Ablauf vorstellen?
Also man kommt rein, mhm. erstmal ist ja der Empfangsbereich, ne? Da sitzt eine von unseren MFAs, die medizinischen Fachangestellte, die fragen erstmal wirklich nach einer Versicherungskarte, weil das ist ja das, über wie es abgerechnet wird quasi. Das heißt genau, wir lesen die ein und dann wird kurz gefragt, was der Grund ist. Mhm. Das bekomme ich dann quasi schon bei mir in den PC rein, es läuft ja alles so digital. Dann dieser Anamnesebogen wird gegebenenfalls dann auch schon eingescannt und dann wird häufig gebeten, kann man ein bisschen Urin abgeben, dass wir den eventuell untersuchen, wann war die letzte Periode und man bekommt schon ein bisschen Informationen, darf sich dann ins Wartezimmer setzen und dann genau wird man aufgerufen, dann bin ich meistens dann da oder meine Kollegin, genau die so und dann fragen wir auch, genau, wann war die letzte Periode, wir fragen nochmal ganz kurz die Krankheits- oder also Anamnese nennt sich es ja auf Lateinisch, also das heißt eigentlich die Vorgeschichte so ab, ne, gibt es bei jungen Mädels meistens, ist ja da nicht viel.
Sagen, jetzt sitze ich da und sage, nö, hab nichts.
Ja, super, da bin ich glücklich, genau. Und ich will auch, wenn Milch ja gar nichts finden, sondern da geht es darum, was gibt es für Fragen, was kann ich tun, wie kann ich Fragen beantworten, was kann ich informieren und dann halt ist gewünscht, dass ich untersuche, dann kann ich das gerne machen, wenn das gewünscht ist, das heißt, dann zieht man sich doch einmal untenrum aus und kann dann entweder auf der Liege oder auf dem Stuhl kann ich eine Untersuchung durchführen. Das sieht in dem Allgemeinen so aus, dass man dann, wenn man einen Abstrich macht am Gebärmutterhals, dann nimmt man so ganz kleine Spekula, nennt man das, also kleine Instrumentchen, mit dem ich mir quasi den Gebärmutterhals in der Scheide darstelle, damit so kleinen Tüpferchen den Abstrich mache. Der wird ja eingeschickt in ein Labor und die untersuchen den und sagen uns, sind da auffällige Zellen da? Das ist dieser Krebsvorsorgeabstrich. Und dann taste ich eben mit den Händen einmal nach der Gebärmutter, den Eierstöcken und dem Bauch ab, gibt es da Auffälligkeiten und guck einmal auch nach dem Flur quasi, also diesen Ausfluss, ist der regelhaft, gibt es da irgendwas Auffälliges, pH-Wert, diese Untersuchungen werden gemacht und in der Regel taste ich dann auch gerne einmal auf die Brust, das heißt, dann zieht man sich untenrum wieder an, zeigt einmal obenrum aussehen, dann taste ich einmal auf die Brust und das war es schon. Wichtig ist, es tut in der Regel wirklich gar nicht weh, sollte auch gar nicht so unangenehm sein. Man redet dazwischen, ne, damit man auch so eine von der Atmosphäre her nicht das Gefühl gibt, das ist jetzt hier komisch oder das ist irgendwie Schamgefühl, sondern das ist ja etwas, was ja eigentlich ein normaler, der Körper ist normal. Wir gucken einfach nur, gibt es irgendwas, was man besprechen muss, gibt es Probleme. Dauert insgesamt vielleicht 5 Minuten.
Ja, ich wollte gerade sagen,
ist nicht lange. Genau.
Das kann ich bestätigen. Man ist meistens schneller draußen, als man gewartet hat.
Genau.
Ja, ja, das ist schon informativ, weil ich denke, man kann dann auch wirklich den Mädchen die Angst nehmen, ne, von dem ersten Besuch. Und vielleicht hat die eine oder andere auch nicht die Möglichkeit, sich so auszutauschen, Geschwister oder ein gutes Verhältnis, irgendwie Vertrauen zu einer Vertrauensperson. Mhm. Und wenn ich dann wirklich darauf angewiesen bin, alleine mich darum zu kümmern, und dann kann das ja schon mal ein bisschen die Angst nehmen.
Absolut, also gerne Einladung und ist auch gut, wenn man kommt, ist auch wichtig, dass man kommt.
Ja.
Also beziehungsweise, dass Frau kommt und das gerne die Einladung an die Frau gerne zu
richtig, die Männer
zur Vorsorge
ja,
zu kommen.
Haben ja nicht so viel bei dir zu suchen. Außer es ist ein Begleiter.
Genau.
Ja, also wenn ich jetzt wirklich die Erstuntersuchung doch relativ spät hatte, was ich jetzt gar nicht so gedacht hätte, gibt es vorher schon Gründe, also weil jetzt auch gerade das Brustabtasten, ist es tendenziell so, dass auch ganz, ganz junge Frauen betroffen sein können von, sag ich jetzt mal, schwereren Indikationen, so Knötchen in der Brust oder ähnliches?
Also häufig ist es so, dass in der Pubertät auch manchmal Knötchen in der Brust zu tasten sind, die Gott sei Dank ja in den seltensten Fällen was Schlimmes sind. Ne? Also du sprichst bestimmt auf den Brustkrebs an.
Ja.
Das ist wirklich in seltensten Fällen bei jungen Frauen, Gott sei Dank, und Kindern oder Jugendlichen erst recht sehr, sehr, sehr selten, Gott sei Dank. Aber die ist ja in der Entwicklung, die Brust, und da können manchmal etwas dichtes Brustdrüsengewebe, manchmal auch Zysten können auftreten. Mhm. Und wenn man die tastet oder gerade einseitig rumtastet und sich Sorgen macht, gerne vorbeikommen, dann kann man im Ultraschall quasi gucken, was ist es. Und meistens gehen die ja wieder von alleine weg. Das ist einfach nur hormonell und das löst sich meistens wieder von alleine auf. Falls eine Entzündung sein sollte, auch da muss man gucken, gibt es eine Möglichkeit, ein Antibiotikum zu geben. Aber auf jeden Fall, dann sollte man einmal drauf gucken.
Ja, also dann kann ich mich dann trotzdem bei dir melden oder bei der Praxis und sagen, ich habe da irgendwas Komisches, ich würde das gerne mal abklären.
Genau, genauso auch unten im Genitalbereich, auch da, wenn man eine Rötung oder eine schmerzhafte Schwellung oder etwas tastet oder einen Ausfluss hat, der komisch aussieht, der komisch riecht, gerade so fischig riecht oder das sehr stark juckt, auch dann sollte man kommen und dann kann man klären, was gibt es für eine Therapie.
Aber dann hört man schon raus, man muss sich auch mit seinem Körper ein bisschen beschäftigen, ne? Also muss gut ja. gucken, auch mal schauen.
Auf sich ja. achten, genau.
Ja. Oder wie schaut es untenrum aus? Ja, wenn du gerade sagst, Rötung.
Also meistens ist es ja dann so, dass es doch auch dann Beschwerden macht, ne? Dass es juckt oder dass es, also auch bei jungen Mädchen, ne? Die dann sagen, oh, also Mama, kannst du mal gucken, ich habe das Gefühl, irgendwie juckt es ständig oder die Hose reibt so, das tut weh oder beim Fahrradfahren ist es unangenehm und dann genau gerne kommen oder es gibt auch Cremes, die man erstmal anwenden kann, ne? Es gibt ja Vaginalcreme, auch die kann man erstmal lokal einfach dem Kind sagen, das kannst du auf deinen Finger machen, erstmal ein bisschen eincremen und gucken, ob es besser wird und wenn das aber nicht besser wird, dann auch gerne melden.
Sind das dann so Heilcremes oder ist es dann, sprechen wir hier von Pilz oder Pilzcremes oder hat man das in dem Alter überhaupt?
Ja, also, eigentlich unwahrscheinlich, ja. Ne, dass man sich da ein bisschen entwickelt. Meistens ist es wirklich eine Reizung durch vielleicht zu viel Waschen, durch zu enge Hosen, durch eine Reibung und dann ist es häufig so, dass eine ganz normale pflegende Creme mit wenig Zusatzstoffen, ne, also etwas gibt es ja pH-neutrale Cremes ohne Parfüme, einfach eine Feuchtcreme, die man, damit das Gewebe sich so ein bisschen erholen kann.
Gibt es sonst irgendwelche Indikatoren, wo du sagst, oh, also da jetzt gut so Rötungen oder ich taste was, irgendwas, Unterleibsbeschwerden, gewisse Schmerzen, oder wie lange muss das anhalten, dass ich dann sagen kann, oh, jetzt muss ich ja doch mal vielleicht bei der...
Ja, also starke Schmerzen, die ne, trotz Schonung, trotz, dass ich versuche erstmal ne, mich etwas rauszunehmen vom Alltag, dass ich mal mich hinlege, dass ich ne, lokal eine Wärmeflasche nehme. Manchmal hilft ja auch eine warme Badewanne, also etwas Entspannendes. Oder dass ich gucke, ich kann auch mal eine Paracetamol nehmen. Aber wenn das, wenn Unterbauchschmerzen anhalten, wenn noch vielleicht auch sogar Fieber dazukommt oder auch Ausfluss, dann wäre es auf jeden Fall notwendig, dass man sich vorstellt, dass man guckt, liegt eine Infektion vor oder gibt es etwas, was behandlungswürdig ist. Dann, wie gesagt, wenn die Periode auch sehr, sehr schmerzhaft ist, auch zum Beispiel man ständig Unterbauchschmerzen hat außerhalb der Periode, dass man das Gefühl hat, die kommt sehr unregelmäßig, also dass es quasi ständig unregelmäßig ist mit Unterbauchschmerzen oder wenn sie, sagen wir mal, 3-4 Monate gar nicht kommt, wenn man älter ist. Also jetzt in den ersten 2 Jahren hatten wir gesagt, ist es unregelmäßig, aber jetzt sprechen wir von 16-, 17-, 18-Jährigen. Wenn sie da wirklich länger ausbleibt als 3-4 Monate, dann würde ich mich auch vorstellen.
Okay. Ja. Jetzt hast du vorhin ein paar Mittelchen angesprochen, die jetzt sehr natürlich für mich klangen.
Du meinst die Phytotherapeutika, die pflanzlichen Mittel.
Genau. Sag's nochmal.
Phytotherapeutika, genau. Also übersetzt die Pflanzenmittel quasi.
Ah,
ne?
Okay.
Ja, und da haben wir ja ein ganz weites Spektrum von pflanzlichen Mitteln, die gut helfen können.
Ja, ein paar hast du ja schon angesprochen. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass es jetzt für jede Frau anwendbar ist, jetzt nicht nur für junge Damen oder Mädchen. Ne? Also es ist, könnte ich jetzt mit 45 auch verwenden. Auch.
Ja. Also eins der bekanntesten ist das sogenannte Mönchspfeffer.
Das habe ich tatsächlich schon mal gehört.
Genau, Agnus Castus übersetzt. Mönchspfeffer ist ein sehr gutes pflanzliches Mittel, weil es dem unserem Progesteron sehr ähnlich ist aus dem Pflanzenbereich. Das heißt, es wirkt häufig bei Regelbeschwerden, kann man es anwenden. Auch bei Brustschwann kann man es anwenden. Bei Zyklusstörungen ist es ein sehr gutes Mittel.
Auch wenn der Progesteronspiegel schon etwas nachlässt, altersbedingt?
Ja,
oder?
Ja, dann ist es auf jeden Fall. Ja, dann
frage mal für eine Freundin.
Genau, für die berühmte Freundin. Doch, dann kann man es auch anwenden.
Ah, ja.
Ja. Bei pflanzlichen Mitteln ist es natürlich immer gut. Das ist ja kein Akutmittel, sondern man muss ein bisschen Geduld haben. Das heißt, das muss man täglich nehmen, um so einen Wirkspiegel aufzubauen, damit es dann eben auch wirken kann. Aber es wirkt auch dann sehr zuverlässig und krampflösend und ja, ist absolut empfehlenswert. Also Mönchspfeffer, dann wissen wir, dass gerade auch bei jungen Mädchen Kamille sehr ganz gut wirkt. Frauenmantel, Scharfgarbe, also das sind gute pflanzliche Mittel, die man anwenden kann bei Periodenschmerzen, die krampflösend sind, die ein bisschen entzündungshemmend sind.
Nehme ich die dann aber nur, wenn ich das Problem akut habe oder vorsorglich schon?
Theoretisch kann man es über einen längeren Zeitraum täglich nehmen. Und klar, wenn man dann auch akut die Probleme hat, kann man es auch nehmen, aber nicht nur einmalig, sondern dann eben während der ganzen Periode oder während dieser schmerzhaften Regel.
Ja, finde ich immer erstmal eine gute Alternative. Man muss ja nicht immer gleich zu den Hämmern greifen. Ja?
Ja.
Verschreibst du die dann oder muss man sich das dann einfach selber besorgen?
Also ich verschreibe das gerne auf ein Privatrezept. Die Kassen übernehmen pflanzliche Mittel nicht, aber das ist quasi als Erinnerungsstütze, verschreibe ich das gerne auf ein grünes Rezept, dass man quasi etwas in der Hand hat und sich daran orientieren kann, was kann ich mir denn holen, wie ist es von der Dosierung her, wie wird es empfohlen.
Ja, ich habe tatsächlich auch mal, weil es gibt ja auch Menschen, die trinken, weil sie gerne trinken, viel trinken möchten, wahllos dann literweise Kamillentee und es ist halt auch schon Arznei, ne? Also man soll einfach nicht wahllos.
Zu hoch dosieren eben auch nicht, ne?
Nee, genau. Ja. Ja, interessante Alternative auf jeden Fall, als Erstversuch vielleicht. Finde ich immer ganz spannend und kann man ja auch immer erstmal ausprobieren, warum nicht, ne? Gut, dann vielleicht nochmal zum Abschluss, weil die eine oder andere Frage kann man sich ja vielleicht auch, kann man eruieren im Netz? Vielleicht nicht bei Dr. Google, aber gibt es spannende Seiten, wo ich mich als junge Frau, Mädchen informieren kann?
Also es gibt ja sehr viele Seiten. Es gibt auch wirklich gute Apps, die man nutzen kann und seriöse Seiten, die auch gut informieren, sachlich informieren, auch verständlich informieren, sind auf jeden Fall zum Beispiel die Frauenärzte im Netz.de oder meineverhütung.de. Da wird sowohl über den Zyklus aufgeklärt, auch wie läuft der erste Frauenarztbesuch ab und was muss ich auch über Verhütung wissen, was ist wichtig über meinen Körper zu wissen. Also das sind zwei Seiten, die kann ich gut informieren.
Super. Die können wir auch nochmal in die Beschreibung reinnehmen des Podcasts und dann kann man sich da nochmal informieren.
Genau.
Super. Es hat mir mal wieder total Spaß gemacht. Es war spannend.
Ja,
weil
vielen
Dank. Ja, auch ein bisschen betroffen bin jetzt mit meiner kleinen Tochter. Und sehr informativ. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich mal wieder auf die nächste Folge. Bis dahin sagen wir mal Tschüss.
Tschüss.
Schön, dass ihr zugehört habt.
Ja, genau.
Und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und damit ihr keine Folge verpasst, die Glocke aktivieren und den Podcast abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge und werdet per Push-Nachricht informiert.
Manche Fußballer werden Legenden, weil sie größer sind als das Spiel. Und manche, weil sie im entscheidenden Moment den größten Star aus dem Spiel nehmen. Guido Buchwald, der gehört zur zweiten Sorte. Im WM-Finale 1990, da macht er Diego Maradona unsichtbar. Nicht mit Glamour, sondern mit Auftrag, Plan und vor allem Disziplin. Diese Folge der 100 Fußballlegenden erzählt von 4 Jahren Warteschleife nach der WM-Ausbotung 1986, vom Herzschlagfinale 1992 mit dem VfB Stuttgart und von seiner zweiten Heimat in Japan. Guido Buchwald, der Mann, der Diego das Licht ausknipste. Überall, wo es Podcasts gibt, bei den 100 Fußballlegenden.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.